Pennington saß in der obersten Reihe auf der Tribüne, mit einem guten Blick aufs Podium. Er sah fürchterlich aus. Sein Haar war ungewaschen, Stoppeln überzogen seine Wangen und sein Kinn, seine Kleidung war zerknittert und stank. »Arme Schwein«, dachte Quinn, »er sieht genauso schlimm aus wie ich.« Quinn erklomm die Tribüne bis zur obersten Reihe und ging zu Pennington, der gerade damit beschäftigt war, einen Text in sein Datenpad einzugeben. Der jüngere Mann sah erst hoch, als Quinn sich neben ihn setzte, und sein Gesicht spiegelte zunächst Erkennen und dann Furcht wieder. »Entschuldigung, dass ich dich letztens niedergeschlagen habe«, sagte Quinn. Noch immer beunruhigt tat Pennington so, als würde er weiterarbeiten. »Schon in Ordnung.« Unschlüssig, wie er fortfahren sollte, beobachtete Quinn für einen Moment die Menge, bevor er sagte, »Wie wär's, wenn wir es erstmal hinter uns bringen?« »Was hinter uns bringen?« Quinn streckte Pennington seine Hand entgegen. »Cervantes Quinn hat Rostlaube, kann sie fliegen.« Vorsichtig, als würde er an ein Stromkabel packen, streckte Pennington seine Hand aus und ergriff die von Quinn. »Tim Pennington, öffentliche Witzfigur. Freut mich, dich kennenzulernen.« Quinn griff in seine Jacke und holte einen Flachmann hervor. Er schraubte ihn auf, nahm einen Schluck Schnaps und bot ihn Pennington an. »Lust auf einen Drink?« Pennington sah den Flachmann argwöhnisch an. »Was ist das?« »Es ist grün und widerlich.« Er nahm den Flachmann aus Quinns Hand. »Klingt perfekt«, erwiderte er und nahm einen langen Schluck aus der Flasche, bevor er sie zurückgab. »Danke.« »Dafür nicht.« Während Quinn erneut an dem bitteren Grünzeug nippte, packte Pennington sein Pad weg. »Ich kann deinen Akzent nicht zuordnen«, sagte der junge Mann. »Wo kommst du her?« Quinn wischte sich einen kleinen Tropfen vom Kinn. »Von überall her.« »Nein«, erwiderte Pennington. »Ich meine, was waren deine Vorfahren?«
»Oh«,
sagte Quinn und nickte voller Verständnis.
»Also dann bin ich ein Säufer.«
»Ein Weltenbürger also.«
»Genau.«
Penningtons Zynismus schaltete sich wieder ein. »Also, worum geht es hier? Was möchtest du?« Quinn hob die Schultern.
»Wie ich sagte, ich fühle mich schuldig.«
»Weil du mich in der Bar niedergeschlagen hast?«
»Ja, das stimmt.«
Der Reporter schüttelte seinen Kopf. »Das ist ziemlich dünn, Kumpel.«
»Friss oder stirb«,
sagte Quinn. Pennington dachte darüber nach. »Was ist für mich drin?«
»Ich reise viel«, sagte Quinn. »Hierhin, dorthin, wo auch immer. Du kannst mitkommen, wenn dich enge Quartiere nicht stören. Mal rauskommen und ein bisschen was von der Galaxie kennenlernen. Wer weiß, vielleicht lernst du was.«
Pennington nickte und stellte die nächste Frage. »Was ist für dich drin?«
»Na ja, dass ich auf langen Reisen endlich mit jemandem Karten spielen kann.«
Er sah sich auf den jetzt verlassenen Tribünen und dem beinahe leeren Sportplatz um und fügte hinzu,
»sei denn, deine zahlreichen Freunde und Verehrer würden das nicht wollen.«
»Alles klar, ich bin dabei«, sagte Pennington und nahm den Flachmann wieder aus Quinns Hand, um einen weiteren Schluck zu trinken. Der Alkohol wirkte sich bereits auf seine Stimme aus, als er versuchte, Quinn die Flasche zurückzugeben.
»Prost, Kumpel!« »Mach's leer«, sagte Quinn. »Wir kriegen später noch mehr davon.«
Pennington kippte die Reste des grünen Fusels hinunter und gab Quinn stöhnend den Flachmann zurück. Quinn wusste nicht, was der junge Reporter getan hatte, um zu verdienen, was Teprin mit seiner Karriere angestellt hatte, oder ob er es überhaupt verdient hatte. Er wusste aber, dass er das nächste Mal, wenn jemand eine billige Nummer mit Pennington abziehen wollte, sicherstellen würde, dass es nicht dazu kommen würde.
»Ich habe dabei geholfen, das Leben dieses Typen zu ruinieren«, fuhr Quinn hinter seinem aufgesetzten Lächeln durch den Kopf. »Aber ich schwöre bei Gott, dass ich ihm auch helfen werde, es wieder in den Griff zu kriegen.«
Obwohl man Nons Varieté noch für mehrere Stunden geschlossen hatte, war die Eigentümerin so freundlich, Teprin kurz nach dem Ende von Commodore Rays Rede eintreten zu lassen. Sie nahm ihren Platz am Piano ein, schloss die Augen und verfluchte Stens Katra, deren Stimme sowohl ihrem Bewusstsein als auch ihrem Unterbewusstsein mit endlosen Forderungen nach Unterwerfung zusetzte.
»Niemals!«
Ihre Finger fanden von allein die richtigen Tasten. Improvisierte Noten einer düsteren Melodie flossen aus ihrem Geist in ihre Hände und gaben ihrem Leid Gestalt. Ihr Gesicht blieb ausdruckslos, während ihre Akkorde und Melodien für sie weinten und in D-Moll trauerten. Für einen kurzen Moment nahm der psychisch-emotionale Druck, der auf ihren brüchigen mentalen Schilden lastete, ab, und Stens quälende Stimme schwieg,
Mit einem Griffwechsel fand sie in Paul Tillotsons launisches Instrumentalwerk Morphin. Es störte sie nicht, ohne Publikum zu spielen. Dessen Applaus interessierte sie ohnehin nicht. Sie spielte nie für die Zuschauer. Die Minuten vergingen, während sie die feinen Verzierungen und Wendungen in der jahrhundertealten Komposition auskostete. Sie war sich nicht sicher, was sie mehr bewunderte, die emotionale Komplexität oder die mathematischen Feinheiten, und entschied, dass wie bei den meisten die Zeiten überdauernden Musikstücken auch hier diese beiden Elemente nicht voneinander zu trennen waren. Sie beendete das Stück, und seine letzte Note verklang in der einsetzenden Stille.
»Äußerst geschickt imitiert«, sagte Spock.
Teprin öffnete ihre Augen und drehte ihren Kopf. Der erste Offizier der Enterprise stand ruhig vor der Bühne. Sein Gesicht war ausdruckslos, ganz in der vulkanischen Tradition. Sie nickte ihm zu.
»Sehr freundlich, Spock.«
Darauf achtend, mit jedem Wort und jeder Geste absolute Ruhe zu verkörpern, erhob sie sich von der Bank und schloss den Deckel des Pianos über die Tasten. Dann trat sie von der Bühne.
»Manon bringt mir nach dem Spielen üblicherweise Tee. Wollen Sie mir Gesellschaft leisten?«
»Dies wird nur ein kurzer Besuch«, sagte Spock. »Ich muss zur Enterprise zurück. Wir brechen in einer Stunde auf.«
»Ich verstehe«,
sie zeigte auf einen nahen Tisch.
»Nehmen Sie Platz.«
Die beiden Vulkanier setzten sich einander gegenüber. Manon kam aus der Küche und trug ein Tablett, auf dem eine chinesische Teekanne, zwei Tassen und Löffel lagen. Die Frau mit der übernatürlichen Ausstrahlung setzte die Getränke zwischen Spock und Teprin auf den Tisch ab und verließ den Raum wieder, ohne ein Wort zu sagen. Teprin schenkte sich eine kleine Tasse mit dampfendem, heißen, grünen Tee ein. Sie hielt die Kanne hoch und sah Spock fragend an, der mit einer knappen Handbewegung ablehnte. Sie setzte die Teekanne ab.
»Was denken Sie, Spock?«
»Sie sind ein wahrer Meister Ihrer Kunst«, sagte er, »obwohl ich vermute, nur wenige Vulkanier würden Ihre Technik billigen.«
»Was ist mit Ihnen, Spock? Missbilligen Sie meine Technik?«
»Ich versuche, Sie zu verstehen.« Sie hielt ihre Tasse in beiden Händen und nippte an dem Tee, der mit einem leicht bitteren Geschmack aus Jasmin und Pfefferminz durchsetzt war.
»Es wäre mir eine Ehre, meine Kunst mit Ihnen zu teilen.«
Die Art, wie er sein Kinn hob, verriet einen kleinen Schimmer Stolz.
»Ich glaube, mein Stil ist mit dem Ihren nicht kompatibel.«
Obwohl sie sich um absolute Kontrolle bemühte, hob sich ihre linke Augenbraue und verriet so ihre Verärgerung.
»Zweideutigkeiten stehen Ihnen nicht, Spock. Sagen Sie offen, um was es Ihnen geht.«
»Um die öffentliche Blamage des Reporters Tim Pennington«, sagte er. »Die Beweise deuten darauf hin, dass das Ihr Werk war.«
»Beweise können auf vieles hindeuten.«
»Ich schätze, dass es jetzt Sie sind, die nicht offen ist.«
Teprin setzte ihre Teetasse ab.
»Um der Unterhaltung willen, lassen Sie uns von der Annahme ausgehen, dass Mr. Penningtons Blamage absichtlich inszeniert wurde. Verärgert Sie das, Spock?«
»Ich finde Lügen beleidigend«, sagte Spock, »insbesondere wenn sie dazu dienen, Leid zuzufügen.«
»Was aber, wenn der hauptsächliche Effekt ist, Gewalt oder vielleicht sogar einen Krieg zu verhindern? Erlaubt ein ehrenvolles Ziel nicht den Einsatz einiger Lügen, selbst wenn durch sie ein Kollateralschaden entsteht?«
»Moral ist nicht notwendigerweise logisch«, erwiderte Spock. »Allerdings ist die Grundlage der Logik Wahrhaftigkeit. Eine Lüge steht dazu im Widerspruch.«
»Ihre Analyse ist beschränkt, Spock«, sagte sie. »Unter den richtigen Umständen, wenn genügend Leben oder vielleicht nur die richtigen Leben auf dem Spiel stehen, würden auch Sie die Logik in dem taktischen Gebrauch von Falschheit erkennen.«
Sie nahm ihre Teetasse wieder in die Hand.
»Aber Sie sind jung. Die Zeit ist ein exzellenter Lehrer.«
»Sie sind nicht viel älter als ich selbst, Teprin, Tochter von Sivok und Lenell.«
Sie schwieg, als sie die Namen ihrer Eltern hörte. Offensichtlich hatte Spock sich mit ihrer Vergangenheit beschäftigt und versuchte nun, sie zu provozieren, auch wenn sie den Grund dafür noch nicht einschätzen konnte. Sie setzte ihre Teetasse einmal mehr ab und sah dem Halbvulkanier in die Augen.
»Ich bin mehr als doppelt so alt, Spock, Sohn von Sarek und Amanda. Eine Handvoll Dreck fliegt in meine Augen.« Sie versteifte, als Dens Katra einen Nutzen aus ihrer Beunruhigung zog und erneut ihre Psyche angriff.
Einem Nicht-Vulkanier wären die mikroskopisch kleinen Veränderungen ihres Gesichts in Momenten wie diesem entgangen. Sie hoffte, dass sie Spock, einem halben Menschen, ebenfalls nicht auffallen würden. In seinen Zügen zeigte sich Sorge.
»Sie sind aufgewühlt.
Das ist eine private Angelegenheit.